Dinge von Interesse. Der Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der, wie ihr aus dem Intro quasi schon entnehmen konntet, ich einen Podcast gewinnen konnte, der einfach bekannt ist dafür, hervorragende Lieder zu singen und zu spielen und auch eine fantastische Stimme zu haben. Hallo, lieber Felo.
Buongiorno, Gregorio. Buongiorno, lieber Gregor.
Felo, grüß Gott, wie wir gerne so sagen, und grüß Gott.
Grüß Gott, wie wir in den schwarzen Landen des Katholizismus sagen. Grüß Gott oder buonasera.
Richtig, richtig, richtig. Ja, wir beide haben uns jetzt mal zusammengekabelt, weil ich mit dir etwas besprechen wollte, worum ich sehr lang rumgetanzt habe. Weißt du, nicht heidnisch um das Feuer, sondern heidnisch um eine DVD-Box, die ich mal meinen Eltern geschenkt habe. Denn es geht um die Don Camillo und Peppone-Filme aus den 50ern und 60er Jahren. Mhm. Und ich habe die in ganz jungen Jahren bei meiner Oma. Meine Oma ist klassisch katholisch und klassisch CDU-Wählerin gewesen. Also lief definitiv immer Don Camillo und Peppone. Und ich hatte irgendwann mal mitgekriegt, dass du hattest dich mal auf Twitter geäußert, dass du den Autor Giovanni Guareschi, ja, dass du entweder, dass du die Bücher nicht so gut fandest oder die Filme nicht so gut fandest. Eins von beiden war's. Weißt du das noch, Felo?
Nein, das habe ich tatsächlich versucht zu rekonstruieren, weil mir mein Ausspruch zwar bekannt vorkam, ich aber selber nicht mehr wusste, wo ich den einordnen soll. Ich meine, ich bin als Kind auch mit Don Camillo, mit den Filmen aufgewachsen. Ich komme auch aus einer erzkatholischen Gegend hier, nicht im tiefsten Bayern, aber im nördlichen Bayern, also in Franken, wo immerhin der Katholizismus so 50-50 den Protestantismus vertretend ablöst. Aber hier bei uns im Dorf ist tiefe Schwärze angesagt, katholische Schwärze. Praktizierend bin ich, seit ich 6 Jahre bin, Atheist, was einem als Sechsjährigen nicht so richtig klar ist. Das ist auch dieser Begriff, ist nicht unbedingt das, aber ungefähr als ich 6 Jahre war, ist mir klar gewesen, dass es den lieben Gott nicht gibt, dass der genauso ausgedacht ist wie
Superman,
Asterix und der Almöhi oder die Biene Maya. Nur, dass ich das zu dem Zeitpunkt niemandem mehr erzählt habe, weil bei Asterix und dem Almöhi oder dem Christkind oder dem Osterhasen habe ich das immer ganz stolz erzählt vorher und habe mich dann immer ganz furchtbar geschämt und habe mich sehr blamiert gefühlt, weil das alle schon wussten. Und als ich dann es muss 5 oder 6 gewesen sein, weil als ich mit 6 in die Schule kam, war dieser Prozess abgeschlossen. Als ich mit 6 begriffen habe, dass das Abendgebet an den lieben Gott, dass da niemand ist am anderen Ende und dass der auch nur ausgedacht ist, dann habe ich das niemandem mehr erzählen wollen, weil ich dachte, ach komm, das wissen garantiert auch schon wieder alle und du bist der Letzte, der es begriffen hat. Und habe dann erst so als Teenager verstanden, dass das, was ich da bin, ein Atheist ist und dass das etwas ist, worum man als Teenager kämpfen muss. Also bin ich kämpferisch zu meiner Oma, weil das die Einzige war, bei der es sich gelohnt hat, die Einzige, die katholisch genug war, die Einzige, die kirchgängerisch genug war, die hat mich auch, als ich Kind war, immer sonntags in die Kirche geholt. Mhm. Ich habe immer bei ihr übernachtet, von Freitag auf Samstag, wenn ich nach Hause bin, kam es immer, und morgen kommst du in die Kirche. Ja, ich bin der Einzige von meinen sämtlichen Geschwistern und Familienmitgliedern, der jahrelang jeden Sonntag in die Kirche gegangen ist.
Der Einzige. Kenne ich auch. Ich habe regelmäßig den Anfang von der alten Batman-Fernsehserie mit Adam West auf Sat 1 verpasst. Das ist das, woran ich mich dann noch sehr erinnere. Ich bin aber auch, wie gesagt, mit diesem katholischen Background, ich war aber auch Messdiener sogar noch. Sternsinger und Messdiener.
Beides, ja. Ich auch. Das Verrückte, auch zu einem Zeitpunkt, wo ich ja schon wusste, dass das Ganze nur ein Theaterspiel. Ich bin ja sonntags in die Kirche zu der Oma, weil ich, obwohl ich wusste, dass da nichts dahinter ist, aber es war ein Theaterstück.
Ja, ja.
Ich fand das, es war wie ein Theaterstück für Erwachsene. Nicht lustig, nicht unterhaltsam, also nicht wie für Kinder, aber spannend genug, dass man das verfolgen wollte. Also da bin ich hin und Ministrant war ich aus dem gleichen Grund.
Ja, ja, klar.
Ich habe dieses Schauspiel gereizt. Aber dass da nichts dahinter steckt, war mir zu dem Zeitpunkt klar. Der Einzige, von dem ich das noch vermutet hatte, dass die das glauben, das war einmal der Pfarrer. Als ich dann in die 6. Klasse kam, habe ich ihm erklärt, ich könne nicht mehr ministrieren, die schulischen Anforderungen, nein, die 5. Klasse, die wären jetzt zu hoch. Mhm. Der wusste, dass das eine Lüge war, aber er war froh, mich los zu sein. Ich habe dann nur Scheiße gebaut auf der Seitenbank. Und als ich dann später zu meiner Oma bin und meinen ganzen Mut zusammengenommen habe, um ihr zu sagen, tief durchatmen, Oma, ich glaube nicht mehr an Gott. Dann sitzt du da und schwitzt den Schweiß seiner Jugend. Das war meine Rebellion, meine große. Und meine Oma, die an die Heiligen geglaubt hat, die zum heiligen Christophorus gebetet hat, die Kerzen aufgestellt hat, die sagt dann zu mir, ach ja, das ist okay, also das ist ganz in Ordnung, das ist schon so, das habe ich in deinem Alter auch nicht. Das gibt sich wieder, du findest dann schon wieder zurück und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Und ich war's! Mir ist eine Welt zusammengebrochen.
Du warst schon, hattest schon so ein kleines Schild und so ein kleines Schwert in der Hand und so. Weißt du, hast du
schon? Oh, ich war bereit zu kämpfen. Und dann ist das verpufft.
Ja, so war es tatsächlich bei mir gar nicht. Ich bin halt auch so über die Jugendschiene dann so Stern singen und dann auch, ich habe dann Freunde gehabt, die auch dann, deren Eltern auch gesagt haben, hier, die gehen jetzt mal als Ministranten los, so nach der Kommunion und pipapo. Dann war ich halt damit, habe ich mich da halt Sonntagmorgen schon mit Kumpels getroffen und so. Und dann war es ja auch, wie du schon sagtest, so ein kleines bisschen eventmäßig, dann gab es auch die großen Messen. War wie so Wrestling, weißt du, Raw und SmackDown und ab und zu gab es mal so die großen Veranstaltungen, WrestleMania und so. Also ich weiß, der Vergleich hakt so ein bisschen. Aber es war immer irgendwie dann hat man auch noch nebenbei viel gemacht. Ich habe das war dann so mein Freundeskreis und deshalb bin ich da auch echt so bis 17, so 16, 17 schon noch dabei geblieben. Es wurde aber immer unregelmäßiger mit dem Hingehen und so, weil wir dann halt auch andere Sachen halt einfach gemacht haben. Wir sind der Sünde anheim gefallen, kann man sagen.
Natürlich.
Wir sind dem krass dem Alkohol.
Dafür war sie da, die Sünde.
Dafür war sie da. Also,
dafür war die Beichte da.
Wofür ist die Beichte da? Ich war das dritte Mal bei der Schlange und habe gesagt, hast du noch einen Apfel? Weißt du? Nee. Was? Wieso denn ein Apfel, Mann? A apple a day keeps the doctor away. Nein.
Aber bitte einen kandierten diesmal.
Nein, und das, aber
auf. Ich nehme auch einen. Also ich habe ja auch gerade meinen Apfel, ich trinke Cidre. Zum Wohl.
Zum Wohl.
Das ist die Sorte Apfel.
Aber, es war halt auch nie so extrem. Also bei meiner Mutter und so, bei meinem Stiefvater und so, da war das dann immer so, ja, ne, geht da mal hin, jede Woche so einmal. Aber es war auch nicht sklavisch, dass man es machen musste, dass man jede Woche hin musste. Wichtig war denen, dass man zu Weihnachten gesehen wurde. Und so, das war so, wir müssen da zu Weihnachten hin. Und ansonsten halt bei der Oma, die hat schon so ein bisschen Wert drauf gelegt, aber es war auch jetzt nicht, dass die einen da reingeprügelt hat oder so. Also überhaupt nicht halt, ne? Aber die hat schon gesagt, Mensch, du hast doch schon, ja, wir haben dich doch extra nach hier 48 Päpsten benannt, lieber Gregor. Das muss so der Name verpflichtet. Ich habe gesagt, ich würde aber lieber Lukas heißen. Dann gesagt, das wäre auch einer gewesen. Okay, also deshalb, aber diese
man kommt da nicht drum rum,
ne? Es sind alles diese
Namen. Man kommt, ich weiß noch, dass wir einmal, ich weiß nicht, ob das Kommunion oder irgendein anderer Unterricht war, da saßen wir da rum und und einer von meinen Klassenkumpels, der Boogie, ich sage jetzt mal den Spitznamen, den darf ich glaube ich sagen, dessen Onkel war Pfarrer. Und die ganze Familie war stolz drauf, einen Pfarrer in der Familie zu haben, der uns kommenden Kommunionkindern oder was immer da war, jetzt schlaue Dinge sagen kann. Die haben sind alle geplatzt vor Stolz. Und dann saß der da und hat jedem von den Kindern den Namenstag gesagt, stimmt, wann der stattfindet. Mhm. und welcher der Heilige ist, nachdem man benannt wurde und was der so sagt. Und alle kriegen so ihren Heiligen, so die ganzen Christians und
die haben ja alle
Benedikte die und alle, weiß nicht was. Also
alle diesen Background.
Alle ja. nach katholischen ja. Heiligen benannt.
Ja, ja klar.
Weil die Namen halt so sind. Und dann kommt er zu mir, ich sag Felix, und dann schaut er mich an. Man schaut dann, denkt dann nach und du siehst, wie so eben die Verzweiflung ins Gesicht geht, weil ihm nicht eingefallen ist, wo es einen heiligen Felix gibt. Und ohne mich zu beachten, geht er einfach zum nächsten weiter. Und das habe ich ihm nie verziehen. Echt? Ihm Alter. Und dem Boogie nicht.
Alter.
Die katholische Kirche hat mich zu diesem Zeitpunkt schwer enttäuscht.
Das war das,
katholische Priester haben mich enttäuscht.
War das kurz, bevor du das erste Mal deine Thesen an die Wand gehauen hast von der Kirche, oder?
ich hab dann Witzzeichnung. Ich hatte im Religionsunterricht sofort Ärger bekommen, weil ich. Wir mussten dann im Religionsunterricht so in der Grundschule, war so die Hefteinträge, hauptsächlich man musste irgendwelche Bilder malen von Maria Verkündung oder der Sünde und so. Und ich habe die halt in Comicform gemacht mit etwas frühreifen Attributen. Die Sünde wusste ich, wie die aussieht, weil die älteren Brüder von einem Freund hatten Playboy zu Hause. Also wusste ich, wie die Sünde auszusehen hat. Und solche Dinge habe ich dann in mein Religionsheft gemalt. Sowas hätte ich da auch an die Tür nageln können, aber stattdessen hat der Religionslehrer, der Pfarrer, das war in der dritten Klasse, unser Dorfpfarrer, einen riesen Terror deswegen gemacht. Und ich glaube noch nicht mal wegen der Sünde, sondern generell wegen den Witzzeichnungen, weil der Erzengel Gabriel bei Maria Verkündung sah aus wie Sven Glückspilz aus Häger und das hat ihn erbost,
ja.
den heiligen Herrn.
Ja.
Und dieser Pfarrer, um jetzt mal zu den Pfarrern zu kommen, den Bogen, das waren die beiden eher Negativpfarrer, dieser Onkel und unser Dorfpfarrer, der mein Religionslehrer in der dritten, vierten war und also auch dann der Pfarrer, bei dem ich ministriert habe und später auch unser betreuender Pfarrer bei den Pfadfindern. Alle halten von dem hohe Stücke hier im Dorf. Und meine Familie, die mögen den alle. Der ist mittlerweile im Ruhestand, ist wieder zu uns ins Dorf zurückgekommen und ist jetzt hier in Ruhestandspfarrer in der Wernecker Schlosskirche. Wir haben da so ein barockes Schloss und da verbringt er seine Ruhestandszeit und macht Gottesdienste. Die etwas konservativen Dörfler sind da gerne hingegangen, weil wir zwischenzeitlich einen indischen Pfarrer hatten, ein netter Mensch, den ich persönlich sehr mochte. Man hat ihn nur nicht gut verstanden, wenn der seine Predigten gehalten hat. Und der hatte so die Angewohnheit, so 2 bis 3 Stunden Gottesdienste zu halten, weil ihm plötzlich mal eingefallen ist, jetzt hat er Heimweh, jetzt muss er ein indisches Lied singen.
Okay.
Das klingt jetzt alles gerade sehr böse, rassistisch, aber es sind tatsächlich genau solche Vorkommnisse, die das Dorf dann so zweigeteilt haben. Und die etwas konservative katholische Dorfbewohnerschaft ist dann wieder zu dem alten Pfarrer in die Schlosskirche gegangen und hat sich dann da das angehört das, was sie bedauert haben, ist, dass seine Predigten alle zu intellektuell wären. Und ich denke mal, intellektuell, den habe ich damals für den Dorftrottel gehalten. Ich konnte mir nicht vorstellen, was an dem intellektuell war. Das war so meine Teenager-Wahrnehmung, war das so der Antityp eines Pfarrers, der mir die katholischen Priester wirklich versaut hat, also die katholische Kirche verdorben hat, weil ich den Typen für den letzten Deppen gehalten habe. So aus meiner Erfahrung, die ich persönlich mit ihm gemacht hatte. Ich habe mich später mal lange mit ihm unterhalten und gemerkt, okay, das war eine Teenager-Ansicht und habe das sehr stark revidiert. Das ist ein sehr netter, sehr intelligenter Mensch, den ich halt damals ganz anders wahrgenommen habe. Aber diese beiden Pfarrer haben das für mich geprägt. Das waren die einzigen negativen Pfarrer, die ich kannte. Ich kannte sonst auch nicht viele. Und dann gab es als Gegenpart gab es den Pfarrer Z, den Toni. Das ist sein Spitzname gewesen. Das war mein Religionslehrer in der 5. Und das war Don Camillo pur.
Okay.
Das war Don Camillo in fränkischer Rheinkultur. Ein Riese von Mensch, innerlich wie äußerlich, an die 2 Meter groß. Ein wirklich ein Baum von einem Menschen, Hände wie Bratpfannen, weil das zu Don Camillo
passt. Total.
Auch ein Don Camillo-Temperament, der einzige Mensch, der ich kenne, oder zumindest der einzige Pfarrer, der es geschafft hat, sich eine Sportverletzung zuzuziehen, der es beim und zwar, der sich beim Schachspielen die Hand gebrochen hat.
Ernsthaft? Das muss aber ein spannendes Spiel gewesen sein.
Es ging um. Ja, die ganze Schule hat gebrüllt vor Lachen.
Es ging am Ende um die Dame wahrscheinlich.
tatsächlich muss das, wenn ich mich richtig erinnere, hat er die Dame gezogen. Der hat nicht das Temperament gehabt, um Schach zu spielen. Ein hochintelligenter Mensch und eigentlich vom Grips her der perfekte Schachspieler, aber nicht vom Geduld her. Und er hat gemeint, er saß da, das war, hat uns das erzählt, groß und ausladen, hat er rumgefuchtelt voll mit der super. Hand im Gips und er hat damit gewartet, dass er die gleich wieder irgendwo voll gegen super. Donnert, weil der immer ausladen gestikuliert hat. Eine Stimme wie Donnerhall und erzählt uns, wie er da saß und ihm gegenüber Turnierschach. Ein Gegner, der die Zeit auf der Zeituhr immer bis zur letzten Sekunde ausgenutzt hat und der Toni ist geplatzt fast. Der saß da, gebebt und der Gegner zieht sein was weiß ich, Turm oder so auf das Feld, drückt auf die Uhr. Der Toni nimmt die Dame, haut die aufs Feld, haut mit der Hand auf die Zeituhr. Der hat mit der Hand die Zeituhr zertrümmert, Alter. Und sich dabei die Hand gebrochen.
Aber du hast recht,
und wir haben gebrüllt vor Lachen.
Du hast aber recht, das wäre so ein Don Camillo-Move tatsächlich. Das tatsächlich. Don Camillo-Move. Ja, tatsächlich. Aber wie gesagt, was bei mir dann halt war, ist, dass ich diese DVD-Box irgendwann mal meinen Eltern geschenkt hatte und dann habe ich irgendwie immer mal so drumherum, weil ich die auch noch so ein bisschen in Erinnerung und präsent hatte von früher. Und dann habe ich gedacht, guckst du die nochmal, ob die noch gehen und so halt, ne? Das war der Tag des großen Internetausfalls. Und dann habe ich tatsächlich nochmal in die Filme reingeguckt und dann kam ich immer mal so darauf, dass ich sagte, oh, müssen wir mal Felo mal fragen. Und dann dachte ich mir, na, warte mal einen guten Moment ab und so, ne? Weil ich hatte, wie gesagt, irgendwie diese Äußerung von dir im Hinterkopf, dass du mit den Büchern, mit den Geschichten nicht so glücklich gewesen bist. Ich weiß aber nicht, vielleicht waren es wirklich die geschriebenen Dinger. Vielleicht habe ich das auch falsch in Erinnerung. Mhm. Auf jeden Fall habe ich dich dann irgendeinen Samstagmorgen noch schön verkatert, habe ich dir das Foto doch von dieser Box geschickt und gesagt, Felo, haben wir Bock über meinen Don Camillo-Film? Und du hast gesagt, ja, grüß Gott. Ne? Ja, vergelt's Gott. Und das ist wahrscheinlich bei dir auch so gewesen. Du hast sie halt wirklich wahrscheinlich auch früher, wie es sich gehört, im ZDF oder wo auch immer sie liefen, öfters mal gesehen, ja. Oder?
Mhm. Sehr oft, wenn die liefen, saß die Familie davor.
Ja,
das Lied war allgegenwärtig. Mit dem Lied wurden Kinder in den Schlaf gesungen, also nicht die eigenen, aber die von Freunden. Wenn die mir Kinder in die Hand gedrückt haben, habe ich das Don Camillo-Lied gesungen und es hat gewirkt.
Ja.
Und mein Vater, der kannte Don Camillo, bevor er die Filme gesehen hat, hat er die Kurzgeschichten von Guareschi gelesen. Mhm. Und hat mir irgendwann mal im Urlaub so eine abgegriffene Schwarte in die Hand gedrückt. So ein wirklich ganz abgegriffenes Taschenbuch. Und das war die kleine Welt von Don Camillo, die erste Kurzgeschichtensammlung. Und ich habe das gelesen, ich weiß nicht, wie alt ich da war, Teenager, und war vollkommen fasziniert, weil das ganz anders war. Weil Don Camillo da, es ist da nicht ganz anders, aber es wirkte alles irgendwie so anders, dass es in dem Moment dieses komplett vertraute Fernandel als Don Camillo. Und du kriegst jemanden, der zwar irgendwie das ist, was Fernandel verkörpert, aber trotzdem anders. Fernandel zum Beispiel ist 1,70 Meter groß. Der hat die gleiche Größe wie Heinz Rühmann, falls du mal Geld oder Leben gesehen hast.
Habe ich gesehen,
hast, die zusammen tatsächlich. Spielen.
Ja, aber er wirkt Größe. Größer.
Don Camillo ist aber ein Riese.
Ja, aber er wirkt auch größer.
Natürlich, Fernandel wirkt größer, weil der die Ausstrahlung hat.
Ja.
Und deswegen merkt man das nicht. Im Buch wird der tatsächlich... so wie der Toni innerlich wie äußerlich als Riese dargestellt. Auch die Hände wie Bratpfannen, das ist eine Formulierung aus Don Camillo. Und im Gegensatz zu meinem Religionslehrer benutzt eben Don Camillo die Hände auch zum Zuschlagen, was der arme Mensch nie getan hat. Der hat mir mal als... Oh, ich komme immer wieder auf den Toni zurück, weil ich den echt gerade so innerlich Revue passieren lasse. Der hat uns erzählt, der ist gerne in den Ferien, hat er lange Touren gemacht in seinem alten klapprigen VW-Bus. Ist der mal durch die Wüste, was die Wüste Gobi gefahren? Auf jeden Fall die Wüste, wo das Volk Israel durchgezogen ist, um Manna zu finden. Hat uns dann auch Manna mitgebracht nach den Ferien. Wow. Und hat uns erzählt, wie das ist, wenn man da durch die Wüste fährt. Die waren zu zweit in dem Bus. Nichts, da ist nur Wüste. Man fährt und fährt, kein Leben weit und breit. Und auf einmal merkt man, da ist eine kleine Fliege in dem Bus. Die summt um einen herum und setzt sich auf das Lenkrad. Man würde nichts machen, um diese Fliege zu gefährden, diese Fliege totzuschlagen. Der erste Reflex, den man normalerweise hat, wenn man ein Insekt hat, niemals diese Fliege totschlagen. Die ist das einzige Leben außer uns beiden hier, weit und breit, hat er erzählt. Das ist das Wichtigste. Wir haben diesen Menschen dermaßen abgöttisch verehrt. Ich weiß noch, wie der hat die ganze Schule beeindruckt. Das ist wirklich ein Wahnsinnstyp gewesen. So, der hat es fertiggebracht, wenn Ethik unterrichtet worden ist. Also wenn man es alt genug war, um Religion abzuwählen, dann wird in Bayern Ethik unterrichtet. Ich glaube, in anderen Ländern heißt das dann Philosophie. Also das ist das gleiche Fach.
Ganz, ganz merkwürdig. Bei uns hieß das damals auch Verfügungsstunde. Sagt viel über die Wert, über den Wert aus. Ne? Verfügung. Braucht noch einer eine Stunde? Ne?
Es ist, bei uns war es derselbe Stoff, nur ohne Gebet. Und wenn es da keine Lehrer gab, dann hat der Toni das gemacht. Mhm. Und die Leute sind da rein. Die Leute haben sich aus dem Religionsunterricht abgemeldet, um bei ihm in Ethik zu gehen. Weil der einfach so verdammt gut war. Und in seinem letzten Schuljahr, bevor der pensioniert wurde, eigentlich waren schon ganz viele von uns so weit, Religion abzuwählen, weil wir ganz blöde Religionslehrer sonst hatten. Und dann hieß es, Religion, Pfarrer Z und Ethik, ein anderer, der auch gut war. Die Ethiklehrer waren tatsächlich alle ziemlich gut bei uns. Und keiner hat Ethik gewählt. Weil alle wollten den Religionsunterricht nochmal machen. Da waren wir in der 10. und wollten alle nochmal, weil wir in der 5. und 6. ihn hatten, das wollten wir alle nochmal erleben. Im Jahr drauf hatten wir eine schlechte Religionslehrerin. Da fragt uns der Klassenlehrer, ach ja, und wer will alles Ethik? Und wupp, die ganze Klasse die Hand hoch. War schlimm. Und als der Toni in Ruhestand ging, ist die ganze Schule Kopf gestanden. Das war ein Wahnsinnsabschied. Der hat uns allen gefehlt.
Das glaube ich.
Das war unser Don Camillo eben.
Ja, aber das ist ein guter Vergleich tatsächlich. Also ich kann dir sagen, wie es in der Diaspora war. In der Diaspora, also in der Grundschule kann ich dir, ganz tragische Geschichte eigentlich, ich war der einzige Katholik in meiner Grundschule. Und das bedeutete, ich durfte im Religionsunterricht rausgehen. Und ich weiß noch, dass ich wirklich in der Grundschule auf dem Hof dann gestanden habe oder auf der Bank gesessen habe, weil ich brauchte ja nicht im Religionsunterricht teilnehmen. Heutzutage denke ich mir, was für ein Albtraum aus pädagogischer Sicht. So, er ist anders. Ihr könnt ihm in der Pause Feedback dazu geben. Ne? So. Ich habe wirklich allein auf dem Pausenhof gesessen. Das war wirklich, das war wirklich so. Also ich war wirklich das war wie gesagt Grundschule, 80er Jahre und so halt, ne? Es war eine andere Zeit. Die Bonner Republik war noch stark. Ne? Und so. Aber es war halt, das ist tatsächlich, und danach ist der Religionsunterricht dann halt auch irgendwann hier immer weiter, immer weniger geworden halt. Ne? Also es wird hier nicht so gemacht, und ich glaube auch nicht, dass das hier ein Priester macht, ehrlich gesagt. Also es waren, glaube ich, immer Lehrer und so. Und naja, das ist...
In der Regel sind es auch Lehrer, aber Pfarrer können Religion unterrichten.
Ja.
Das ist einfach Teil ihrer Ausbildung,
ihres Studiums. Du musst ja dann auch zur Kommunion und Firmung und so, da musst du ja deine Stunden dann in der Gemeinde machen, also deine Unterrichtsstunden. Ja. Da habe ich damals, durch diese Religionsunterrichtsstunden, habe ich immer regelmäßig den Anfang von Babylon 5 verpasst. Als es damals lief, weil ich zu diesem Unterricht musste. So schließt sich der Kreis. Und das steht heute noch auf der Graurat-Seite in der Beschreibung von mir. Durch die Teilnahme am Religionsunterricht verpasst er regelmäßig den Beginn von Babylon 5. Weißt du? Es ist tragisch. Aber es war ja nicht alle schlecht. Also ich muss sagen, ich fand wirklich diese Filme, ich habe die gerne geguckt als Kind. Mit meiner Oma zusammen, auch mit meiner Mutter, war ja schon alles nicht mehr zeitgemäß. Ne? Dieses ganze Schwarz-Weiß-Optik, ne? Dann halt wirklich dieser 50er, 60er Jahre Look in Italien, hier, wie heißt der Ort? Der Ort heißt hier Brescello in der Po-Ebene und so halt. Dann spielt im Jahr 1946 kompletter Schwarz-Weiß-Look. Ne? Also die fünf Filme, die im Prinzip mit Fernandel, ne? gemacht wurden. Das waren so die großen Dinger. Besonders die, tatsächlich meine ich, dass die ersten drei, die waren, die auch am meisten gezeigt wurden. Also Genosse, Don Camillo, der letzte und Hochwürden Don Camillo, ich glaube, die waren immer so ein bisschen, die kamen immer nicht so oft dran wie die ersten drei. In meiner
Wahrnehmung. Obwohl ich mich aus denen auch an ganz ikonische Szenen erinnere. Ja. Die Sache mit dem Plakat, das mit Pepones riesigen Konterfei auf dem Plakat, das Don Camillo mit Teufelshörnern und Fratze verziert. Das hätte ich zum Beispiel in den ersten Film gepackt. Das kommt aus dem, das kommt aus dem dritten, glaube ich. Da will er ja, da kandidiert er ja als Abgeordneter.
Die Großschlacht.
Aber dann auch im vierten Film sind ganz viele Sachen. Oder im fünften die Sache mit der Fastenkur, nachdem Don Camillo dem russischen Gaunerpärchen, also den Betrügerpärchen, die sich als russische Flüchtlinge ausgegeben haben, auf den Leim geht, um sie für seine Propaganda, seine Anti-Sowjet-Propaganda auszunutzen. Und dann demonstrativ in Hungerkur geht.
Ist aber nicht
dann durchzieht. Irgendwann schwach wird,
nicht
durchzieht. Und nachdem er den Kühlschrank leer gefressen hat, kommen Pepone und seine Kumpanen und füttern ihn zwangfüttern, damit er nicht zum Märtyrer wird. Das ist auch so bei mir hängen geblieben.
Ja.
Aber das ist großartig.
Man
das hätte ich zum Beispiel auch in den Anfang gepackt.
Ja, das tatsächlich. Es gibt in jedem Film tatsächlich so Sequenzen. Am wenigsten tatsächlich aber noch in diesem Genossodon Camillo von 65. Mhm. Der tendenziell ein bisschen weniger. Aber man muss sich diese Zeit verinnerlichen. Da brauchte ich einen Moment, um wieder reinzukommen, weil ich dann gesagt habe, Italien, das ist ja noch das Post-Berlusconi Italien. Das war 46, der Zweite Weltkrieg war noch nicht so lange vorbei. Ne, dann so die Mischung mit Kommunismus gegen so die Republik und Pipapo, das für was Camillo steht.
Die zwei großen Parteien, das war die Linke, die von Pepone verkörpert werden und eben die rechte, konservative, christlich-konservative Partei. Also nicht rechtsextrem, weil beide ja gegen den Faschismus gekämpft haben. Auch Don Camillo wie Pepone beide im Widerstand während dem Krieg gegen den Faschismus, gegen den gemeinsamen Feind, aber dann später eben erbitterte politische Gegner.
Ja.
Und die Filme stammen ja aus einer Zeit des Kalten Kriegs.
Ja,
atmen wo, sie auch. Und dafür sind sie, das ist das, was mir vielleicht damals so seltsam aufgefallen war. Also ich weiß nicht, ob ich irgendwann diese etwas plumpe Anti-Russland-Propaganda gesehen habe und gedacht habe, ach komm, das ist mir zu billig. Vielleicht war es der letzte Film gewesen. Vielleicht waren es aber auch die Kurzgeschichten, weil die manchmal so einen ganz komischen christlichen Touch hatten. Wenn Don Camillo mit Jesus redet, wirkt das noch komisch. Das hat was Ironisches, aber wenn dann im Buch beschrieben wird, wie ein Engel durch die Po-Ebene geht oder irgendwelche Frauen Erscheinungen bekommen und dann von roten Parteigängerinnen zu braven Christen-Ehefrauen werden, da stößt mir das unglaublich sauer auf. Vielleicht ist es auch die altmodische Schreibweise gewesen. Ich habe die wirklich gerne gelesen, die Kurzgeschichten, auch mehrere Bücher durch. Heute lese ich die nicht mehr so gerne. Vielleicht ist es einfach das. Es hat sich ein bisschen überholt für mich. Aber sie sind trotzdem lesenswert oder hörenswert. Konrad Beikircher hat mal das erste Buch eingesprochen. Auch sehr schön. Der hat ja, der ist ja Südtiroler und da kommen die ganzen italienischen Fassadstücke dann sehr schön raus. Macht auch Laune und wirkt tatsächlich ein bisschen anders als im Film. Aber weil du es gesagt hast, 1946, man merkt diesem Film die Nachkriegszeit ja noch an.
Massiv. Und das muss man sich auch vergegenwärtigen, wenn man diesen Film guckt, weil sonst ist dieses ganze Politikum mit Arbeiterklasse gegen Konservatismus und dann wird auch noch die alte König genannt und so und pipapo, die Farben des Königreiches und so. Das sind so politische Dinge, die ja heute sehr weit weg sind von einem halt. Ne? Und das mit Russland ist heute wieder anders schwierig, als es vielleicht vor einem Jahr gewesen wäre. Mhm. Da habe ich mir jetzt erst wieder, als ich Genosse Don Camillo gesehen habe, dachte ich mir, aber auch da ist die Darstellung der Russen gerade am Ende von diesem, macht ja am Ende noch so eine Bemerkung bei diesem einen Agenten, der dann plötzlich aber auch seine Sprache spricht und ihm sagt, hey, ne, wir sind doch auch nur Menschen, ne, mal ehrlich. ganz ehrlich, wir wussten doch von Anfang an, wer du bist und so, ne? Aber wir wollten dir doch nur mal zeigen, dass hier auch Menschen, nur ganz normale Menschen, und gibt ja noch so eine Botschaft der Völkerverständigung quasi so mit halt, ne? Und aber alles in allem sind natürlich Sachen in diesem Film, die schon krass sind. Also auch so aus dieser 2002er Sicht. Ich meine, ganz ehrlich, wie Don Camillo hat, genau, das ist ja auch das Schöne daran, die beiden haben unheimliche Schwächen. Don Camillo wird es ja auch dargestellt mit dem, er raucht zum Beispiel, ne? Er versteckt dann vor Jesus seine Zigaretten und so. Er ist sehr jähzornig. Ich finde das da super dargestellt in diesen Formen, wenn er anfängt, diese Tische zu werfen. Das ist total super. Es gibt es in 3 Filmen, dass er Tische hochnimmt und den Tisch wirft. Weißt du, nicht irgendwie so einen kleinen, sondern so einen großen Tisch hochhebt und den wirft. Und er ist dann geweiht. Er hat auch diese Waffenkiste noch oben auf seinem, das sind so Szenen, er hat oben auf seinem Kirchturm diese Waffenkiste noch, wo die berühmte blaue Kiste, wo da noch so die Pistolen drin sind von seinem Widerstandskampf. Und dann sitzt er da oben und zielt unten auf Leute, die eine eigene Glocke aufhängen wollen. Und dann denkst du dir so, ja. Alter, und dann kommt so Jesus.
Don Camillo.
Ja, aber es ist doch gar nicht, aus der Entfernung wird das gar nicht wehtun. Und so, Camillo.
Das ist doch nur Spatzenschrot.
Ja, aber das sind so Sachen, das würde man natürlich heute nicht mehr einen Priester mit einem Gewehr, mit einem Scharfschützengewehr auf seinem Kirchturm und er zieht auf.
Allein die Szene, wie die, ich weiß nicht mehr genau, worum es ging, aber auch in irgendeiner Auseinandersetzung mit Peppone und seinen Leuten, die kommen zu dritt oder zu viert zu Don Camillo in die Wohnung, er sitzt da, liest Zeitung, allein schon Don Camillo mit der Brille auf der Nase, Zeitung lesen, wirkt wie ein Priester, dann hat er aber die fette Zigarre im Maul.
Pistole, ne?
Und im nächsten Moment legt er die Zeitung weg und hat drunter eine Maschinenpistole, eine große, und legt an auf die. Und du denkst dir, und die Seelen ruhig, rühren sich nicht. Man merkt, die sind auch harte Bandagen gewohnt. Und sagen, gut, wir merken, wir können ja nicht mit mir reden. Das ist die Nachkriegszeit. Das ist alles noch diese Gewaltbereitschaft. Die ist so drin. Mein Vater, der das neulich gesehen hat, auch gemeint, die ersten 3 Filme, da merkst du diese Nachkriegszeit in Italien. Die spürst du alles. Ja. Das ist ja auch noch nicht so weit her. Der erste ist, glaube ich, von 52.
Ja.
Da ist die Nachkriegszeit noch spürbar gewesen. Die Armut in Italien war enorm hoch in der Nachkriegszeit. Also das ist ja gerade das Thema dieser Filme, ist immer wieder die soziale Armut, die soziale Ungerechtigkeit, die gegen die sowohl Don Camillo als auch Peppone kämpfen wollen, gegen die soziale Ungerechtigkeit, um den Armen zu helfen. Ja. Was beide halt mit unterschiedlichen Methoden anpacken wollen und natürlich auch unter unterschiedlichen politischen Propaganden unter unterschiedlichen politischen Fahnen, aber eigentlich kämpfen sie beide für die gute Sache und das ist was die beiden auch wiederum verbindet dann letzten Endes. Das sind Don Camillo und Peppone sind eigentlich die einzigen richtigen engen Freunde, die jeweils der andere hat.
Ist auch so. Das ist mir jetzt, als ich die jetzt gerewatcht habe, quasi, ist mir da auch viel aufgefallen, was ich früher anders empfunden habe. Ich habe früher immer Peppone als den Bösewicht empfunden und das ist er gar nicht. Halt, ne? Er ist jemand, der hat eigentlich, klar, er macht seinen Weg, er hat seine andere Ideologie, die dahinter steht und er ist auch sehr eine Dampflok, weißt du, das ist schon so ein Bierzeltprediger. Mhm. Und dann haben die ja so oft so geile große Massenszenen, wenn er dann so diese Rede hält, wo ich mich sage, und das ist eigentlich ein Provinzbürgermeister. Und der hält dann offensichtlich Reden, die sind eindeutig angelehnt an Hitler und so. Also jetzt, wie er auch so in seiner Gestik
oder Stalin,
also diese großen, mit diesen großen Gesten. Also
Peppone ist definitiv Stalin.
Ja.
Das ist, Peppone ist eine komplette Karikatur auf Stalin, angefangen von dem Schnauzbart bis zum Vornamen. Giuseppe Bottazzi ist, ich weiß nicht, was Bottazzi bedeutet, aber Giuseppe ist Josef. Ich habe mich immer gefragt, was Peppone eigentlich für ein Spitzname ist. Ich habe das immer für irgendeinen Kampfnamen gehalten, aber Peppone ist eigentlich nur die große Form von Giuseppe. Also das ist der Sepp. Und ja, Peppone ist, also der kleine Sepp, das ist der Peppi oder der Peppino. Und der große Sepp ist der Peppone. Das ist also nur der Seppel.
Voll super. Aber wie gesagt, ich hatte halt immer so diese Vorstellung, Don Camillo ist der Gute, er ist der Böse. Und das ist überhaupt nicht so. Beide sind grau. Man ist tendenziell auch von der Art, wie die Filme sind, immer mehr auf Don Camillos Seite, weil man ihn ja auch begleitet mehr. Aber beide haben genauso ihre Vor- und Nachteile. Und auch Peppone, der ist einerseits ein guter Antagonist tatsächlich, aber er hat auch sein Herz, das möchte er nicht hören, am rechten Fleck tatsächlich so ein bisschen. Ich habe so manchmal so Übersätze, die er gesagt hat, wenn er mit der Verwaltung kämpft. Ne? Da sagt er, eine Revolution zu machen ist schwieriger als einen Bericht zu schreiben. Ne? Nee, einen Bericht zu schreiben ist schwieriger als eine Revolution zu machen. Ne?
So.
Genau. Und hier, wer nicht für sein Geld schwitzt, ist nur ein dreckiger Kapitalist. fand ich auch super. Ich fand auch den, als er im Wahlkampf war, wo Don Camillo sich dann auch über seinen Radiosender eingemischt hat, hat er ja so Parolen auch immer losgelassen und sagt, und liebe Leute, denkt dran, eine Stimme für Peppone wählt die blaue Bohne. Da dachte ich so, was? Was? Und das sind so Sachen, wo ich sage, Alter, aber dann hat er aber auch wieder solche Moves. Er will dann dieses Haus bauen, dieses Haus fürs Volk, immer dieses fürs Volk-Ding halt, ne? Dieses Armenhaus, aber dafür muss dann diese Bernadette weg. Da konnte ich mich dran erinnern, an diesen hochwürden Don Camillo-Film.
Die Madonna, die Madonna von Brescello.
Die immer noch existiert tatsächlich. Auch in Wirklichkeit existiert Ding noch, okay, ist ein bisschen, ja. Und dann haben sie ja, will das ja abreißen und dann kann die Leute, ne, sind dann, nein, oh Gott, wir dürfen noch nicht und wir sind ja auch alle sehr katholisch.
Das ist ja schön, das ist ja hochwürden Don Camillo.
Ja.
Fand ich total eigenartiger Film, der komplett aus der ganzen Reihe rausbricht, weil er irgendwie nicht chronologisch einzuordnen ist. Nach dem, im dritten Teil, die große Schlacht des Don Camillo, da kandidiert ja Peppone als Abgeordneter, gewinnt, kehrt dann aber doch wieder zurück in sein Dorf, weil nur da gehört er hin.
Und da über Don Camillo ihn Film, überredet hat, wieder zurückzukommen.
Genau, im vierten Film ist Peppone Abgeordneter in Rom und Don Camillo ist Monsignore
in der Kurie. Rom. Genau. Und die müssen erst Kurie. Einfach für einen Auftrag quasi für diesen Bau beide erstmal wieder zurück. Und der Titel, der deutsche Titel ist auch falsch, Hochwürden Don Camillo, denn er ist ja kein Priester im ganzen Film nicht. Ne? Also im ganzen Film ist er ja dieser Monsignore.
War ja schon vorher ein Hochwürden, genau.
Also, Hochwürden, da ist das gerade nicht in dem Film. Er ist nicht der Gemeindepriester, da ist so ein kleiner. Und das ist halt, das sind so Sachen, wo er ihn dann so versucht, dazu zu kriegen, dass er das dann nicht abreißt und dann lässt sich Peppone was einfallen und baut es dann quasi in dieses Konstrukt mit ein, sodass eine Wohnung nicht an den Armen vergeben wird, sondern da wohnt dann die Bernadette, also die Bernadette-Figur drin.
Es ist einfach so herrlich, schön zu erleben, wie die sich immer wieder gegenseitig versuchen auszutricksen und auszumanövrieren. Das geht so durch die ganzen Filme durch. Der eine versucht was, der andere torpediert das. Das ist ja auch hier, Peppone will diese kleine Madonna abreißen, um das Volk des Friedens zu bauen. Don Camillo macht eine großen Kundgebung, sagt er ganz ruhig, ja, sie dürfen die kleine Madonna haben, wenn wir die Hälfte der Wohnungen bekommen. Und Peppone steht da, kann ich darauf reagieren, ohne das Gesicht zu verlieren, sagt, ja, in Ordnung. So, jetzt machen sie die Madonna weg. Nein, wir reißen keine Madonnen ab, sagt Don Camillo. Das macht ihr, das müsst ihr schon machen. Und dann Peppone, alles Propaganda, nur damit sie sagen können, wir reißen ihre Madonnen, ihre Kirchen ein. Wir würden von ihnen doch auch nicht verlangen, die Statuen von Stalin und Lenin abzureichen. Und dann Camillo, das würden wir sofort machen. Bis dahin sind sie so zivilisiert auf einer Diplomatenebene, um sich raffiniert mit Tricks und Winkelzügen, Presseerklärungen reinzulegen. Und in dem Moment rennen die aufeinander zu. Und du siehst schon, wie sie aufeinander zustürmen, wie im nächsten Moment gleich wieder die Fäuste fliegen. Und dann beruhigt sich's alles gerade nochmal so. Und immer nochmal so. Und irgendwann explodiert's dann doch wieder, weil die zwei können einfach nicht aus ihrer Haut. Ja. Das sind Dorfprügler. Die brauchen ihre Fäuste, ihre Stimmen, die Lautstärke, um sie gegen den anderen anzugehen. Also die gehören in diese Nachkriegszeit, die gehören nicht in die Zeit der Entspannung. Da haben die beide Schwierigkeiten zu funktionieren.
Das wird sogar thematisiert mit dem, dass diese, das muss diese Zeit der Entspannung sein, wo die dann so nebeneinander sitzen und so. Das wird ja auch thematisiert. Auch du siehst ja auch, der ganze politische Diskurs ist ja viel mit, sie schreien sich an, drohen sich gegenseitig mit, ne? Da wird dir einfach Prügel angedroht, wenn du nicht bereit bist, dein Haus, dein Grundstück oder so zu geben. Und das sind so Sachen, die dann wirklich, also so heute auch völlig aus der Zeit gefallen wirken, aber da haben sie einfach so wunderbar gepasst. Ich finde das auch mit diesem, im ersten Film gibt es das mit dieser Miss Christina, mit dieser alten Dame, die damals die Lehrerin war, die dann aber Pepone und die alle aus dem Unterricht geschmissen hat, weil die nicht aufgepasst haben. Deshalb können die bis heute nicht schreiben, was denen Probleme für richtig schreiben und lesen.
Nein, sie hat Pepone rausgeschmissen, weil der frechste von der Bande war.
Und deshalb kann
aber
er
die
nicht.
Die sind deswegen nicht zum Unterricht gekommen, weil sie arm waren und auf den Feldern helfen mussten.
Genau.
Und das sieht Fräulein Christina dann auch ein. Und gibt dann dem frisch gewählten Gemeinderat Nachhilfestunden, weil die Berichte schreiben müssen und das nicht können, weil die Grundschule nicht absolviert
hat. Aber das ist halt viel später. Haben. Sie hat sie ja trotzdem erstmal damals rausgeschmissen aus dem, weil er halt der Frechste war. Auf jeden Fall stirbt die ja dann irgendwann und sie wünscht sich ja zu ihrer Beerdigung, dass sie noch irgendwie in den Farben des Königs und so beerdigt wird. Und dann ist ja dieser Riesenaufstand, dass alle das im Dorf nicht wollen, weil diese Zeiten sind lange vorbei und es gibt nur mit der Farbe der Partei und nur das ist möglich. Und dann lässt er quasi diese Umfrage machen, wie seht ihr das? Wir sagen, wir sagen, nee, sie muss damit, also in dem Fall muss sie damit tot sein, dass sie die Farben der Partei auf den Sarg bekommt, sie kriegt nicht ihren Willen und pipapo.
Beziehungsweise, dass sie nicht ihre königliche Fahne auf den Sarg
und er
bekommt,
sagt dann, als Bürgermeister sage ich euch als Vorsitzender der Partei sage ich euch, ihr habt recht, aber als Bürgermeister sage ich, dass ich völlig scheiße auf eure Meinung und die Dame kriegt das, was sie möchte. Und wenn irgendeiner damit ein Problem hat, dann soll er zu mir kommen. Und wie er hat irgendeiner ein Problem damit und das machen sie. Das macht er dann halt auch. Und da ist er dann auch.
Haben die Vertreter der Opposition Meinung? Und Don Camillo sagt, ich beuge mich der Gewalt.
Das ist auch so ein schöner Satz.
Herrlich,
ne?
Zynisch.
Er fragt ihn ja noch vorher, möchte der Priester noch etwas dazu sagen? Er sagte, ich warte erst mal ab. Aber ich beuge mich, weil er ja in dem Moment auch wieder sehr stolz auf ihn ist. Und diese Momente, die sie aber, weißt du, die ich richtig schön bei den beiden finde, ist sowohl beim dritten wie auch beim letzten Film mit Genosse Don Camillo, dieses, wenn die am Ende, beim dritten Teil gibt es ja diese Szene, Pepone fährt ja weg, dann Don Camillo hält ihn noch quasi auf dem Weg zum Parlament, sagt hier, das ist doch deine Leute, deine Stadt, du bist ja der Bürgermeister eigentlich, bleib lieber hier, du gehörst zu uns. Und dann trägt er sogar seine Tasche vom Bahnsteig und dann haben die Fahrräder nur da. Und dann ist dieser ganze Abspann, dass sie im Prinzip um die Wette Fahrrad fahren. Immer über, und das ist so geil, wie du siehst, wie der eine sich immer anstrengt und sobald er dann auf der Höhe des anderen ist, ein Lächeln, weißt du, ihn einfach nur anlächelt und dann wieder total
und angestrengt.
Und
wenn irgendjemand lächeln kann, dann Fernandel.
Alter,
der fletscht
Wahnsinn,
seine Zähne.
Oder? Aber ich habe auch so gelacht, wie du hier Gino Sherwin, also als Pepone, wie er angeradelt kommt, hinten mit seinem Koffer noch auf dem Fahrrad drauf und ihn wirklich, du siehst, wie er sich anstrengt und dann auf der Höhe, wo er ihn dann anlächelt und dann überholt und das ist genauso schön wie die eigentlich letzte Szene der beiden in Genosse und Camillo, wenn die beiden dann zusammen sich als Priester treffen. Ne, ist aus Russland, da taucht auf einmal Pepone wieder auf, der war ja in Russland dann eine Weile und ist dann versucht, sich jetzt undercover auch so, wie er das bei ihm gemacht hat, einzuschleichen und dann gehen die beiden über, das ist so eine kleine Szene, die ganzen Priester gehen
auf,
zum
auf Flughafen. Auf der Reise, die Don Camillo anführt,
nach Amerika.
Italienischer Priester nach Amerika.
Genau. Und herrlich. Die Priester gehen da alle und die beiden gehen auch hinter dem Pulk so ein bisschen her, aber haben sich so untergehakt und so, ne? Und das ist so die letzte und gehen so flanieren quasi zu diesem Flugzeug und das ist so eigentlich die letzte Szene, weil das ist der letzte fertiggestellte Film, der fünfte. Es gab dann nochmal 6 Jahre später Don Camillo und das rothaarige Mädchen, der ist aber nicht fertiggestellt worden. Ja. Da ist Fernandes schon krank geworden und konnte den nicht mehr vollenden, dann ist der Film abgesagt worden, er ist kurz darauf gestorben und dann wurde der Film mit anderen Darstellern halt nochmal gedreht. Der war aber, ehrlich gesagt, der ist auch zu Recht nicht in dieser Box drin, die ich habe.
Zu Recht nicht. Ja, da hätte der auch nicht reingehört. Ne? Ich habe den auch nie gesehen und Vollständigkeit halber muss ich erwähnen, dass ich natürlich keine Haut wie Don Camillo gesehen habe.
Ja, natürlich.
Mit Terence Hill.
Habe ich auch.
Aber darüber möchte ich eigentlich
darüber,
den Mantel des Vergessens.
Aber auch der ist ja eigentlich eher so auch ein Remake und er ist nicht ganz so respektlos der Vorlage gegenüber, wie er wirkt durch dieses keiner Haut wie. Er hat schon ein paar Momente.
Wahrscheinlich schon.
Ich hatte den auch anders in Erinnerung mit so, das ist nur so ein, eigentlich so ein Terence Hill ohne Bud Spencer Film und so und jetzt in Don Camillo-Style. Aber er hat schon so, also denen ist die Vorlage schon wichtig gewesen. Das hast, hast du schon gemeint. Es ist aber trotzdem natürlich kein Vergleich zu den alten Filmen halt, ne? Und das ist wirklich großartig. Es gibt auch eine Sache, wir haben, ich habe ja gesagt, so Dinge, die ich anders in Erinnerung hatte, so aus den von früher halt, ne? So das Peppone der Böse, Camillo der Gute und so. Ich hatte zum Beispiel auch anders in Erinnerung, dass diese Gespräche mit Gott viel, viel häufiger sind. Aber so viel ist das gar nicht tatsächlich in dem Film.
Ja, das stimmt.
Es ist passiert immer mal, aber es ist nicht so übergeordnet.
Ja, komischerweise hatte ich diese Momente auch unglaublich häufig in Erinnerung.
Ja.
Das hat für mich gefühlt jeweils den halben Film ausgemacht in Erinnerung.
Aber ist gar nicht so, oft
kommt es nicht vor. Nee.
Es ist auch weniger geworden mit, mit fortlaufenden Filmen. Also gut, in den ersten drei Teilen war er vor Ort, in den späteren war er öfters mal nicht vor Ort. Aber er hat ja immer einen Weg gefunden. Zu Gott kannst du ja von überall sprechen, das wissen wir ja. Ne?
Also, ja, bis als er in das Dorf in den Bergen verbannt wird im zweiten Film, Dann kehrt er ins Tal zurück und stiehlt den Kruzifix, das große Kruzifix aus der Kirche. Peppone schafft ihm das noch mit dem Lastwagen in die Berge und dann schleppt Don Camillo durch den Schnee dieses große Kruzifix. Wirklich, das ist so eine Kreuzwegszene.
Ist absurd,
und bricht
ne?
irgendwann darunter zusammen und dann spricht Jesus wieder zu ihm. Und die ersten beiden Filme, die sind auch von einem anderen Regisseur noch gemacht worden, die haben viel mehr Dramatik. Das sind ernstere Filme, die sehr, sehr dramatische Stellen haben. Und das ist so richtige italienische Filmdramatik. Da spürst du das Drama, da spürst du das Leiden, den Schmerz, die Tragik des Ganzen. Wenn dann Jesus wieder zu ihm spricht, bewegt, steh auf, Don Camillo, du wirst dich erkälten und solche Sachen. Eigentlich alles albern und lustig, aber da steckt Tiefe drin. Das ist, ich hab neulich mal einen Film gesehen von Ray Harryhausen, dem großen Stop-Motion-Animator, der bei Jason und das goldene Jason und die Argonauten zum Beispiel diese Skelettkrieger gemacht haben. Und der hat in dem Film Dinosaurier bedrohen Rom, heißt der auf Deutsch. Da wird ein irdisches Raumschiff kommt von einer Venus-Expedition zurück und bringt eine außerirdische Echse mit an Bord, die wächst und vergrößert und dann durch Rom trampelt und wütet und vom Kolosseum am Schluss herabgeschossen wird. Mhm. Ist ein herrlicher B-Science-Fiction-Schwarz-Weiß-Film. Allein, wenn man Rom gut kennt, und ich kenne das noch aus dem Studium, da waren wir recht häufig zum Zeichnen, einmal im Semester. Also kannte ich die ganzen Schauplätze, wo die Echse da durchtrampelt. Mhm. Ist auch so der schöne Moment, den ich am vierten Film mag, ist diese Kamerafahrt aus dem Flugzeug über Rom, weil mir das alles bekannt vorkommt. Das kenne ich alles. Was aber an diesem Film wirklich bemerkenswert ist, ist der Anfang, wenn das Raumschiff abstürzt und zwei Fischer das abgestürzte Raumschiff, das im Meer treibt und dann zu versinken droht, wie die da an Bord gehen und versuchen, die Astronauten zu bergen. Diese zwei Fischer verkörpern so dermaßen diese italienische Tragik und Dramatik, diese dramatischen Momente, diese Leiden, diese Aufopferung. Dieses Raumschiff von innen, das wirkt eher wie ein U-Boot, das untergeht, aus dem man noch die eingefangenen Soldaten retten und herausholen muss. Und das ist so unglaublich typisch italienischer Schwarz-Weiß-Film aus der Zeit. Und das haben die ersten beiden Don Camillo-Filme, das haben die auch immer wieder. Das ist so ein italienisches Film-Feeling, das
ist
unbeschreibbar.
Ja. Ja, ich weiß, was du meinst.
Das ist einfach da.
Allein die Bildsprache, also gerade diese Szene, ich habe das auch vorm Auge, wie er das Kreuz da hochschleppt und der Schnee fällt und er dann auf diesem lächerlich kleinen Pfad unterwegs ist, weil die Mühen werden immer, der Schneesturm wird immer schlimmer und er versucht dieses absurd, wirklich das Riesenkreuz aus der Kirche da hochzuschleppen und so, ne? Und das ist wirklich sein Büßergang halt, ne? Und das ist das, ich weiß nicht, mal diese Bildsprache und diese Dramatik ist tatsächlich wirklich mehr in den ersten beiden Filmen. Das ist hier Julien Duvier, der die Regie geführt hat. Das, später waren es dann immer andere Regisseure, die es gemacht haben. Mhm. Hier Carmine Gallone und Luigi, wenn du schon Luigi heißt. Luigi Comanci. Luigi. Nein, aber das ist wirklich, da ist, nein, da ist schon Luigi Super Marios Mensch. Nein, auf jeden Fall ist das wirklich ein deutlicher Unterschied. Aber wie gesagt, dieser Aspekt, dass er mit Gott so viel redet, ist nicht so viel, wie ich es in Erinnerung hatte. Und vor allen Dingen greift Gott nicht wirklich ein. Das hatte ich auch in anders in Erinnerung, dass so Momente da sind, wo er sagt, Gott, ne, mach doch mal das jetzt oder mach doch mal das. Da gibt es so Sachen, so dass das Seil reißt, als diese Bernadette, als diese Bernadette-Statue da umgesetzt werden soll.
Die, aber, Bernadette ist, glaube ich, die kleine alte Frau, die das
betet.
Die vor der Madonna, ja.
Die wird so weggetragen von
Peppone. Die wird weggetragen, und dann kommt jemand mit dem Laster und sagt, ich bin nicht von hier, mir ist alles egal, ich zerr euch, ich reiß euch das Ding ab und wirft ein Stahlseil darum und will das mit dem Laster wegmachen. Das ist die Szene,
was
dann das Seil reißt.
Da reißt es und da macht Peppone diese Bewegung zum Gehen Himmel und so. Das könnte so ein Indiz sein, aber ansonsten gibt es eigentlich nicht so mit Gott greift aktiv ein. Es ist ein bisschen wie beim Engel auf Erden. Tatsächlich.
Ja, es ist, ich hatte das tatsächlich auch nie irgendwie so, so hatte ich das auch nie in Erinnerung, dass Gott tatsächlich eingreift. Es ist eher das Zureden und Überzeugen, dass Gott dadurch wirkt, dass er Don Camillo einfach immer wieder dazu zurückbringt, sich doch bitte zu benehmen. Wenn Don Camillo mit einem dicken Prügel in der Hand durch die Kirche rast
und das mit versucht seinen
Riesenschritten.
Was hast du da?
Riesen Füßen. Ach, nichts, ganz weich, es ist ganz weiches Holz, es ist nicht mal Eiche, nur eine Pappe. Don Camillo, wirf das weg, das ist sehr hässlich. Ja, Jesus, na gut.
Das ist wirklich total super. Das ist echt, du hast aber recht, das ist das Wirken durch ihn, was es messt. Aber ich hatte es trotzdem irgendwie so ein bisschen anders noch in Erinnerung, aber offensichtlich falsch. Was mich wirklich beeindruckt hat, waren, ich hatte es vorhin schon erwähnt, dann diese Massenszenen, die sie durchaus auch haben, wo diese Peppone-Ansprachenszenen in einigen Filmen, wo wirklich so gefühlt 5000 Statisten da stehen. Und auch bei dieser, ich glaube, es war der erste oder zweite Film, wo am Ende das Wasser kommt und alles unter Wasser setzt und die dann mit den Booten unterwegs sind, wo dann noch die Seele, wo der eine noch seine Seele verkauft hat für Geld und so. Der alte Doktor, der nicht sterben will. Das ist auch so, der einfach nicht. Er ist von uns.
Die Alten wollen nicht sterben, solange ihr Don Camillo nicht im Dorf ist. Die lassen sich in das Dorf in den Bergen bringen, um dort zu sterben.
Es ist so geil. Was ist denn, wenn sie gestorben wären? Ja, ich dachte, solange ich warte auf sie, dann bin ich auf der sicheren Seite. Das ist eine super Beschreibung.
Und wenn es schlimm geworden wäre, dann wäre ja noch der kleine Priester, den sie zu einer Schatz geschickt haben. Da. So richtig schön,
voll super.
So schlitzohrig pragmatisch, so italienisch irgendwie.
Das sind so Klischees, aber es
sind schöne Klischees. Also man verzeiht hier auch, finde ich, ganz viele Klischeedarstellungen, weil sie so augenzwinkert und so liebevoll sind. Also das sind keine bösen Klischeedarstellung, ja, so ist der Italiener, sondern man merkt die Liebe, die da dahinter steckt, die Liebe zu diesem Land, zu den Leuten. Das ist ja auch die ganze Grundgeschichte ist die Liebe zu dem Land und zu den Leuten, die da in der Po-Ebene, der große Fluss trägt die Geschichten aus diesem Land mit sich und erzählt sie uns.
Genau.
Ja.
Aber wie gesagt, dieser Aufwand mit dieser Überflutung der Stadt und so, das ist schon beachtlich gewesen für so einen Film aus den 50er Jahren halt, ne? Also wie die auch, ich find's immer faszinierend, wie die dann immer aus den Fenstern aussteigen in diese Boote und so halt, ne? So wird es halt aussehen und so. Aber das endet ja, glaube ich, auch mit dem Wegrudern von Don Camillo, der sagt, ich fahre nochmal zurück, und Peppone, der ja schon mit dem Laster, ja, der nächste Ort, da sollen sie hin, da ist der Leitungsstab. Solange der hier ist, ne? Das ist
aber total Peppone super. Muss sich um seine Leute kümmern. Er ist der Bürgermeister, er ist für seine Leute da, und das versteht er auch. Der ganze Konkurrenzkampf zwischen ihm und Don Camillo, der in dem Film ja auch ganz toll mit den Uhren immer wieder symbolisiert wird.
Stimmt.
Es gibt am Rathaus eine neue Uhr und am Kirchturm ist eine neue Uhr angebracht. Und ständig gehen die Uhren falsch, weil immer die jeweilige Gruppe Gruppe ihre Uhr ein bisschen vorstellt, damit ihre Uhr schneller, eher läutet. Meiner Meinung nach ist auf die Weise in Italien Sommer- und Winterzeit eingeführt worden.
Vermutlich.
Man muss das Ganze mal eine Stunde rumgeschafft haben.
Das kann nur so sein. Also es muss irgendwann wirklich um die Stunde. Es ist auch ein bisschen absurd mit unserer Uhr, ist nach Moskauer Zeit irgendwie und so. Und dann da führen die ja genau diese Diskussionen mit. Aber das ist wirklich super. Eine Szene muss ich noch erwähnen, weil ich sie wirklich, weil ich wirklich gelacht habe vor. Da habe ich so gelacht. Das ist eine, auch eine, da geht es, glaube ich, ist es bei der Kandidatur von Peppone für den Senator. Und da gibt es so eine Stalking-Szene von Don Camillo, der ihn so beobachtet, was er so treibt. Und dann bändelt er ja mit der lieben Dame an, die an diesem Jahrmarkt, an diesem Schießstand arbeitet. Ne? Und dann
das ist der letzte Film.
Ja,
ist
der
genau.
Genau, das kann sein, dass das der letzte ist. Aber das Schöne daran ist, ich musste so lachen, weil er beobachtet ihn, was er da so treibt. Und dann siehst du so aus dem Fernglas raus, dann siehst du, wie er dann so das Gewehr, wie er so einen Spiegel vor sich hält, das Gewehr auf dem Rücken und so, also quasi so ihr was vorschießt. Ne? Also so, er sieht das Ziel nicht und macht das so. Also immer so, er will ihr imponieren. Und dann landet Peppone auch mit diesem Mädel nachts alleine in ihrem Wohnmobil. Und da sperrt er sie ja ein. Und in dieser Szene mit diesem Wohnmobil, das Ding, das schreit alles nach. Weißt du, da sind überall diese Herzen dran. Und eigentlich wollen sie uns ja zeigen, er geht da fremd mit dieser Frau.
Ja.
Aber was sie uns in dem Film zeigen, ist, dass er mit ihr da drin tanzt. Dass die wirklich beide, das ist so absurd und so, weil die beiden
dann... Das ist ja irgendeinen italienischen Rock'n'Roll-Schlager.
Nein, wirklich beide stehen da drin und tanzen einfach. Es ist so goldig.
Gino Cervi war ja nun auch nicht gerade ein Leichtgewicht. Der ist auch mit jedem Film, hat der zugenommen und war am Schluss wirklich ziemlich, wurde irgendwann mal von Don Camillo als fetter, aufgeschwemmter Bonze oder so bezeichnet. Und das trifft ihn schon wegen dem Bonzen sehr, aber auch weil das mit dem Übergewicht einfach gestimmt hat. Und Gino Cervi, der dann da tanzt und diese,
sich das, und sie auch, so und sie
schießen.
Auch. Ja, es ist wirklich so unglaublich, weil eindeutig diese ganze Szene schreit, dass der betrügt jetzt seine Frau mit dieser Dame aus dem fahrenden Volk. Und das ist auch, wie gesagt, diese Herzen an diesem Ding, das sieht aus wie so ein Love-Mobil, habe ich gehört. Sieht aus wie so ein Love-Mobil halt. Ne? Und es sieht wirklich, es schreit komplett danach. Und dann siehst du wirklich nur, wie die beiden zusammen, wann hast du dich das letzte Mal mit einer Frau getroffen, wo du einfach nur den Arm und einfach nur, und jetzt der Jitterbug. Und jetzt der Jitterbug.
Ne? Also, diese Szene, wenn ich dann von außen diesen Wohnwagen wackeln sehe, dann muss ich immer an Batmans Rückkehr denken.
Ja.
Pinguin in seinem Wohnwagen, der auch wackelt und die Leute drehen dran vorbei und denken sich, der Bürgermeisterkandidat hat also Spaß da drin.
Fantastisch, aber das ist einfach so goldig, wie diesen Tanz da drin beide machen, weil das einfach so offensichtlich ist. Ich glaube, damit wollen sie uns auf einer Metaebene was sagen. Ne? Aber der Schlauch kommt rein.
Ja, natürlich, der Film musste jugendfrei bleiben, da durfte auch nichts angedeutet werden, da durfte nichts gezeigt werden, da musste ganz zart angedeutet werden, wahrscheinlich war die Zensurbehörde zu der Zeit in Italien recht scharf, sonst wäre der Film nicht für, ich weiß nicht, welche Altersklasse da durchgegangen. Da werden die schon von alleine drauf geachtet haben. Man sieht ja auch im dritten verliebt sich Peppone oder verguckt sich in seine, in die junge Genossin.
Ja.
Scharwenzelt um die herum und umgarnt sie, und seine Frau wird eifersüchtig und verlässt ihn irgendwann. Und Don Camillo tut dann so, als wenn Peppone so kommt: Meine Frau ist weg, meine Frau ist weg. Ja, ob sie wirklich das gemeint hat, also ich hab nicht dran geglaubt, aber sie war unterwegs zum Fluss. Maria!
Ja?
Maria! Oh, allein wie er dann durchschreit, Maria! Das kann man, also es gibt keinen Namen, den du dramatischer schreien kannst als Maria! Und dann rasen die da durch die Nacht, er und Don Camillo zusammen in dem Motorrad mit dem Beiwagen. Und in dem Moment, allein, ist mir jetzt gerade erst klar geworden, das sind ja Maria und Josef.
Ja, ja, klar.
Er ist ja Josef.
Ja, ja, er ist Josef. Aber allein...
Und dann finden sie wieder, sie ist auf dem Fahrrad unterwegs und er holt sie ein, und nicht, dass sie sich in dem Moment um den Hals fallen oder Liebe schwüre, weil er schwört ihr, sie ist die einzige Liebe. Nein, sie fangen an zu streiten. Sie fangen an zu streiten, weil sie das ihr Leben lang schon gemacht haben, und in dem Moment ist klar, die zwei gehören zusammen. Die zwei sind zusammen. zusammen und Don Camillo freut sich, obwohl er jetzt den Rückweg auf dem Fahrrad machen muss, weil Peppone ihn stehen lässt oder seine Frau in den Beiwagen packt. Aber auch so eine schöne Sache, er hat die nie betrogen, aber er hat im Kopf den Seitensprung, den Ehebruch schon geplant. Mehr muss auch in dem Moment gar nicht gezeigt werden. Ist es auch so. Weil es reicht für diese Zeit im Film auch schon.
Ja, aber es ist auch, da habe ich zwei Sachen bei der Szene. Das eine ist, als Don Camillo als Don Camillo mitgefahren ist, war ja auch sein Ziel, dass sie finden und dass die sich wieder versöhnen. Spätestens da hätte er sagen müssen, der Beiwagen ist eine dumme Idee. Nein, jetzt mal ohne Witz. Wenn er sie findet, klar, dann wird er für ihn kein Platz mehr sein. Er fährt ja auch mit dem Rad.
Naja, irgendwo kann man sich ja. Er ist davon ausgegangen, dass seine Frau, dass Pepones Frau sich liebevoll hinten hinter Pepone auf den Sozius sitzt und ihr Dickerchen von hinten umarmt. Dass sie sich streiten und sie nichts von ihm wissen will, sondern sich nur von ihm in den Beiwagen buxieren lässt, hat er sich dann auch nicht vorgestellt, wahrscheinlich
aber,
der Herr
Pfarrer. Was ich total faszinierend fand, ist das dann mit dem Fahrrad, was sie ja hatte, fährt ja dann Don Camillo zurück und er hat dabei den Mantel an und dieser ganze Mantel fällt an ihm runter, auch während er auf dem Fahrrad fährt und ich habe die ganze Zeit nur gedacht, bitte nicht in die Speichen. Bitte nicht in die Speichen. Ich frage mich, wie die das gemacht haben. Weißt du kannst doch nicht einen Mantel auf der ganzen Ebene runterlassen. Der ist doch an den Speichen runtergerangt.
Also, der fährt ja mehrfach Fahrrad und Don Camillo trägt ja immer Soutane.
Aber er hat doch da den Mantel. Er hat hundertprozentig
den kompletten Mantel an. Drüber, ja,
und
der
geht komplett runter. Sieht aus wie Batman so ein bisschen auf dem Ding.
Dass das Ding nicht in die Speichen ist. Ich habe nicht auf das Fahrrad geachtet. Ich hatte, aber es gibt ja bei den alten Damenrädern immer noch diese Speichenschutznetze, die so drüber gespannt waren.
Das könnte sein.
Kennt man noch von früher oder von Fahrradflohmärkten vielleicht noch. Vielleicht hatte dieses Fahrrad so einen Priesterschutz
Speichen. Das mag sein. Aber es ist tatsächlich, weil du es gerade sagst mit der Ehefrau, es sind da so ein paar Sachen auch, die einfach so, weißt du, so ein furchtbar antiquiertes, das kannst du dem nicht vorwerfen, es ist halt alt, aber so ein furchtbar antiquiertes Frauenbild haben. Es gibt doch auch diese eine Kommunistin da, die sie als die Superkommunistin dann irgendwie nennen und dann wird die ja entführt, gefesselt und irgendwie mit Farbe beschmiert. Und dann machen sich alle über die lustig. Und Don Camillo löst das bei Peppone dann ja so auf, mit, weil alle sich so drüber lustig machen, dass er mit dahinter steckt. Aber eigentlich, er soll das zwischen ihr, es ging um den Mann. Der Ehemann hatte von ihr die Schnauze voll, dass sie immer da so politisch so aktiv war. Und dann macht auch Camillo so dieses, lass das zwischen den beiden. Das ist was zwischen den Eheleuten. Alter, wir reden über Entführung. Wir reden über, sie wird da gefesselt mit dem Sack über, die Szene ist mir übel aufgestoßen. Sie wird da gefesselt mit dem Sack über dem Kopf im Wald gefunden und dann Camillo mit, also das ist eine Sache zwischen ihr und ihrem Mann. Also da hat Peppone recht, das ist ein Verbrechen.
Don Camillo ist ja auch noch der sie gefesselt hat, ihr den Sack übergeschüttet hat. Also der hätte angezeigt gehört.
Ja.
Und ihr Mann hat sie dann in Empfang genommen und ihr den Hintern mit roter Farbe bemalt, damit sie dann lächerlich ist. Das ist,
das kann ich gar nicht beschreiben, wie furchtbar das ist. Er möchte, dass sie sich nicht mehr politisch so engagiert.
Ja, ne? Und das ist schlimm. Und Peppone hat dann nichts dagegen. Das ist ein Kavaliersdelikt. Unglaublich.
Peppone ist ja auf der Jagd nach dem Täter. Aber dann, als Camillo ihm sagt, dass er hat es nicht selber so gemacht, obwohl er sie gefesselt und in diesen Sack gesteckt hat. Also er hat sie nicht angemalt, aber alle machen sich über sie lustig und seitdem kann sie sich halt irgendwie nirgends überlegen lassen. Und Camillo spielt das runter mit Peppone. Das ist eine Sache zwischen ihr und ihrem Mann. Alter! Das ist wirklich eine Szene, da habe ich sauer aufgestoßen, echt.
Auch, das ist ganz übel. Also das ist auch so als, das ist dieses Kind seiner Zeit Problem.
Ja.
Das gibt es einfach so häufig. Ganz viele Sachen kann man hinnehmen und einfach sagen, okay, Zeit war so. Aber dann gibt es eben immer wieder solche Dinge wie diese Szene, die kann ich nicht akzeptieren.
Das ist zu keiner Zeit tragbar. Das ist zu keiner Zeit tragbar, sowas. Also und dann auch von der Hauptfigur und dann auch so runtergespielt mit, ihr Mann, sie ist halt ihr Mann quasi so ein bisschen, die war ihm zu wild und ne, sie soll doch. Das ist mir schon bei diesem, diesem, es gibt ja, ich weiß, es gibt ja diese Hochzeit, die da stattfindet, diese, wo sie sich drüber streiten von den Kindern von Pepone, ob die kirchlich oder standesamtlich ist, dieser Treueschwur, ich weiß, wahrscheinlich war der damals so, aber auch wo dieser Teil kommt mit, ja, ihr liebt euch, ihr ehrt euch, aber die Entscheidung trifft der Mann. Genauso wird es ja gesagt. Die Entscheidung über die Beziehung und das alles, das hat der Mann zu treffen. Ich weiß, okay, Kind seiner Zeit,
auch,
aber...
Das stößt mir auch übel auf, aber das war halt einfach zu der Zeit kompletter Usus.
Ja.
Und bis das soweit war, dass in der katholischen, in der kirchlichen, ich weiß nicht, wie man das nennt, Hochzeitsliturgie, dass der Passus rausgenommen wird, da sind wir noch Jahrzehnte von entfernt zu dem Zeitpunkt. Damit kann ich leben, weil denke ich mir, okay, das ist einfach kulturelle Zeitgeschichte, gesellschaftlich-kulturelle Zeitgeschichte aus der Zeit. Das ist nicht schön, das finde ich auch blöd, aber so war die Zeit. Nur das andere ist einfach,
das ist ein
Verbrechen.
Ja, ganz genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also das kann ich dem Film verzeihen, halt mit diesem, klar, weil das so ist, mit dem Treueschwur und das alles, aber das mit dieser Entführung der Frau und dieses so runterspielen und lass sie das doch mit ihrem Mann klären und so, das geht gar nicht. Also das ist tatsächlich so eine der Szenen, da die ist mir richtig übel aufgestoßen in diesem Film, dir ja offensichtlich auch und so halt, ne?
Ja.
Aber das muss man auch sagen.
Es gibt echt sonst nicht viel, was mir so, also gerade weil du am Anfang noch gesagt hast, was war, dass mir an dem Film oder den Büchern Dinge heute übel aufstoßen. Das ist wirklich die eine Stelle, die mir wirklich übel aufstößt. Alle anderen Sachen, inklusive, dass ich jetzt finde, die Kurzgeschichten heute nicht mehr so gerne lese, weil der Stil mir nicht so gefällt, weil es manchmal zu sehr auf Anti-Links-Propaganda, was ja auch zu der Zeit normalerweise viel stärker war im Kalten Krieg, Anti-Russland-Propaganda, Anti-Sozialismus-Propaganda und dieses Klerikale, diese Frömmelei, die Engel, die durch die Po-Ebene wandern, der ganze Quatsch. Aber das stößt mir nicht so sauer auf. Das ist einfach so, da habe ich nicht so großen Bock drauf. Aber ansonsten waren diese fünf Filme jetzt durch die Bank durch ein ganz großes Vergnügen, die zu sehen.
Ja.
Bis auf diesen einen Moment.
Das stimmt,
es gab auch noch andere Sachen, die mir jetzt nicht mehr so auffallen, wo ich dann auch schon mal gezuckt habe. Aber man vergisst das meiste recht schnell wieder. Dieser eine Moment ist geblieben. Der macht mir jetzt auch die Filme nicht kaputt.
Nein. Aber
trotzdem jederzeit wieder anschauen. Aber
ja.
Gehört halt leider auch, dieser Missklang gehört halt leider auch mit dazu.
Richtig. Was mir tatsächlich auch aufgefallen ist, eigentlich sind es diese fünf Filme, sind eigentlich selten so eine ganze komplette Story, sondern eigentlich ist es so eine Aneinanderreihung vieler kleiner Geschichten. Was da so halt passiert. Weißt du mir so, dann gibt es die Hochzeit, dann gibt es das, er geht da mal schwimmen und da werden ihm die Kleidung geklaut, ne? Dann gibt es da irgendwo, da soll was gebaut werden, dann mit der Uhr.
Da finden sie muss der Panzer geborgen werden.
Da muss der Panzer geborgen werden.
Mit der Brücke. Weil sie einen Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg auf dem Hof versteckt haben. Will der Pächter den Hof nicht hergeben und Pepone lässt einen riesen Streik und Aktion vom Zaun brechen, nur damit das nicht aufkommt, dass da ein Panzer, zuerst hat gesagt ein deutscher Panzer, später stellt sich raus, es ist ein amerikanischer Panzer. Und der eine sagt, es waren ja gar nicht die Deutschen, die abgerückt waren, es waren die Amerikaner, die eingerückt waren. Und Pepone meint, ach, Italien ist ein Hafenland, die Völker kommen und gehen, wer weiß da schon.
Ja,
und das sind dann auch, Camillo und Pepone ziehen dann nachts durch die Gegend, um diesen Panzer von dem Grundstück wegzuschaffen. Also auch Pepone hätte 1000 Leute, mit denen er das machen könnte, aber er verbündet sich mit Camillo. Sowas ist mir dann geblieben. Und das sind diese kleinen Anekdoten, wie ja auch die literarische Vorlage ja auch nie ein Roman ist, sondern immer Kurzgeschichten, immer Anekdote an Anekdote.
Also das ist mir sehr stark aufgefallen, dass das einfach in so einem Film, dann sind fünf kleine Geschichten, die so hintereinander erzählt werden. Es gibt so einen Überbau vielleicht, aber es führt so eine Story führt zur nächsten Story halt und so in einem Film. Mhm. Es fühlt sich wirklich an wie ein Sammelsurium an Kurzgeschichten, wie so ein Kurzgeschichtenband, ein Film. Weißt du, das ist mir tatsächlich aufgefallen.
Und das passt ja wieder zu diesem Thema, der Fluss schwimmt durch die Po-Ebene, fließt durch die Po-Ebene und bringt uns all die kleinen Geschichten mit, die er so gehört hat und erzählt uns die Geschichten aus diesem Land. Das passt total. Es sind Anekdoten und Geschichten, ja.
Was ich faszinierend finde, ist, dass Fernand Lianoua, das ist ja ein französischer Schauspieler gewesen, ne? Und der hat den Film auch, der hat dann auch nur in Französisch gedreht. Das ist ja eine französisch-italienische Koproduktion und die haben zumindest den ersten Teil, haben die also zweimal gedreht, einmal auf Italienisch und einmal auf Französisch. Und ich hatte, und ich habe eine Seite gefunden, wo die so einen Vergleich, das packe ich auch in die Shownotes, wo man so einen Szenenvergleich gesehen hat, die sind leicht unterschiedlich. Also mit der Kamerawinkel anders, ohne Scheiß. Man sieht es zum Beispiel, es gibt doch die Szene im ersten Teil, wo Don Camillo alleine diesen Kreuzweg geht und dieser Hund ihn ärgert. Ne, dieser Hund ihn doch ärgert. Und in der einen Version, ich glaube in der italienischen, tritt er ihn richtig, in der französischen schüttelt er ihn nur so ab und so, weißt du? Und das sind so kleine Unterschiede, auch so wie die Kamera gestanden hat. Offiziell ist es wohl die italienische, so die Master-Version. Das ist die, die auch wir synchronisiert bekommen haben. Aber man sagt dann auch, der Regisseur war ja auch ein Franzose und so. In der Filmkenner-Szene, habe ich mir in diesem Blog sagen lassen, ist die französische Version ein bisschen schöner gewesen. Weil du siehst auch, dass einzelne Szenen, also ich schicke dir das mal, einzelne Szenen tatsächlich, die haben den wirklich in zweimal gedreht halt tatsächlich. Ne?
Also ich hätte jetzt damit gerechnet, weil das zu der Zeit in Italien absoluter Usus war, dass die Filme nachsynchronisiert wurden. Dass generell alle Filme, egal in welcher Sprache die gedreht wurden, in welcher Sprache die Schauspieler gesprochen haben, der anschließend nachsynchronisiert wurde. Weil häufig waren Schauspieler aus verschiedenen Ländern da, die dann die Italienisch nicht alle konnten. Aber einfach, es war auch so Usus. Ich habe das neulich gelesen, Cleopatra, der große Monumentalschinken mit Liz Taylor, der ursprünglich in England gedreht werden sollte und weil Liz Taylor krank wurde und das Klima nicht vertragen hat, wurde der dann in Italien gedreht und der Regisseur hatte wahnsinnig Schwierigkeiten. In Cinecittà wurde der gedreht. Die Arbeiter und Handwerker, die da am Set munter drauf losgehämmert haben, wenn die Filme, die Szenen gedreht haben, denen klarzumachen, dass sie mit dem Hämmern aufhören sollen, weil sie gerade drehen. Und die dachten, ja, aber wieso? Wir hämmern immer, wenn gerade gedreht wird. Das interessiert doch keinen. Da wird ja nachher eh alles nachsynchronisiert. Das haben die nicht verstehen wollen. Dass so eine englische Monumentalproduktion, dass da die Schauspieler tatsächlich sprechen und gleichzeitig beim Filmen aufgenommen werden. Und deswegen bin ich immer davon ausgegangen, dass Fernandel Französisch gesprochen hat und die anderen Italienisch und dass das nachträglich synchronisiert wurde.
Ist tatsächlich
das, was du mir gesagt hast, ist mir neu. Das finde ich spannend.
Also ich packe den Artikel auch mal in die Shownotes. Man sieht da tatsächlich so im Gegenüberstehenden auch, dass die Bilder so leicht anders sind. Nicht bei allem. Sie haben natürlich nicht jede Szene neu gedreht, aber hauptsächlich Szenen, es ist nicht so gravierend. Ne? So mal ein Kamerawinkel, mal eine totale Stadt und halt auch mal mit dem Hund ist so eine Szene. Es gibt noch eine andere, wo man irgendwie was mit dem Aus, da ist das Ausholen anders und so, aber es ist natürlich, ich kann mir das schon echt schwer vorstellen, wenn in der einen Version der eine synchronisiert werden muss, in der anderen muss der andere synchronisiert werden. Ich meine, dass die beiden Hauptfiguren sich ja eigentlich dann gar nicht echt verstanden haben, ne? Also, wenn der eine Italienisch spricht, der andere Französisch, ist eigentlich,
Naja, nun, Italienisch und Französisch sind jetzt zwei Sprachen, die furchtbar verschieden nicht sind, dass du, wenn du zum Beispiel jetzt die Dialoge liest und man dir sagt, das und das bedeutet das, dann kannst du es schon ungefähr in etwa verstehen, ohne die andere Sprache zu sprechen. Es sind ja beides romanische Sprachen, die beide auf Latein basieren. Also es ist ein Vokabular, ich spreche kein Wort Italienisch, aber ich komme in Italien zurecht, weil ich Französisch gelernt habe und jahrelang Latein hatte, also kann ich die Schilder lesen, weiß, was da drauf steht. Und so dürfte das auch kein Problem gewesen sein, sich in den Szenen zu verständigen und die Szenen zu spielen, weil die ja auch vom Regisseur, ob der Regisseur Italienisch konnte, aber wenn nicht, dann wird er seine Assistenten gehabt haben, den italienischen Schauspielern gesagt haben, worum es geht in der Szene. Also das sollte kein Problem gewesen sein. Schau dir die ganzen Bud Spencer und Terence Hill Filme an.
Ja, klar.
Das waren Schauspieler aus weiß Gott wo überall her. Es gibt keine Originalfassung der Bud Spencer Filme, weil die von vornherein nur synchronisiert wurden in den verschiedenen Sprachen, weil keine zwei Schauspieler die gleiche Sprache gesprochen haben und trotzdem haben sie es hingekriegt.
Es gibt doch auch die Berichte von Stan Laurel und Oliver Hardy, dass die auch mal Filme oder Kurzfilme auf Deutsch gemacht haben, wo sie dann auch selber Deutsch gesprochen haben, weil es noch nicht mit dem Synchronisieren so weit war. Wo du sie dann, du hörst halt wie wir uns wahrscheinlich anhören, wenn wir Englisch sprechen. Wo auch dann die Betonung nicht ganz passend ist und so. Ich muss mal gucken, ob man diese, das auf YouTube noch findet, aber es gibt das ja auch, da wurde nicht synchronisiert, da haben die dann wirklich rudimentär Deutsch gesprochen halt. Ne? So genauso wie wir uns anhören, wenn wir Englisch sprechen, wo wir an der Betonung
also wahrscheinlich auch nicht. Also ich kenne das von Monty Python's Flying Circus, da war es aber, glaube ich, eher ein Gag, dass die da, glaube ich, mal eine ganze Folge auf Deutsch gespielt und aufgenommen haben. Aber von Stan und Olli kenne ich
da das gibt's nicht. Das sicher.
Kann ich also mir aber gut vorstellen.
Doch, das war ja noch, guck mal, das waren ja so die Kurzgeschichten eher so aus den frühen 30ern und so, weißt du. Da, das, da, ich weiß noch nicht, wie das da schon mit dem Synchronisieren in der Form war. Also gab es natürlich auch schon, aber naja, auf jeden Fall war es halt so eine, zumindest wenn man diesen Artikeln hier glauben kann und den gegenübergestandenen Bildern, gab es halt zwei Fassungen halt und somit ist einiges nochmal gedreht worden und deshalb gibt es so leichte Änderungen in den Fassungen. Aber wir kennen die italienische, weil das die ist, die auch hier synchronisiert wurde halt, ne? Aber, ja, und das sind schon coole Filme. Und ich mag die Figuren. Das ist auch etwas, wo ich mir kein Remake vorstellen kann, ehrlich gesagt, weil das für mich so Fernando und Gino auch ist, der ja auch nicht ohne ihn den Film vollenden wollte. Man hat ihn ja gefragt, nachdem Fernando krank wurde, ob er Peppone dann in dem, im sechsten Film noch gespielt, also nochmal gespielt hätte, weil sie ihn ja neu drehen mussten. Hat er ja abgelehnt, weil er gesagt hat, ohne ihn macht er das nicht und so.
Also, das kann ich auch verstehen.
Die haben auch eine Chemie, weißt du, das ist schon.
Ja.
Das ist so wie, weißt du, das ist so wie Bud Spencer, Terence Hill Filme neu drehen heute. Weißt du, mit so, klar, weißt du, das kannst du nicht reproduzieren.
Ne? Ja, ich meine, wenn die zwei alleine gedreht haben mit anderen Partnern, das hat nie funktioniert. Die zwei haben nur zusammen ein Team ergeben.
Ja. Ja.
Also das Asterix und Obelix. Du kannst Obelix auch nicht mit Tim und Struppi, mit Tim kombinieren und Asterix nicht mit Captain Haddock.
Also heute wäre es dann so, Nicolas Cage spielt Fernandel, der Don Camillo spielt und als...
natürlich, ja, bitte, ja, genau so.
es muss eine Metaebene sein. Spielt natürlich nicht die Figur, sondern er spielt den Schauspieler, der die Figur spielt. Alter. Oh,
schrecklich.
Ja, aber nichtsdestotrotz, ich finde auch, ich erwische auch meine Eltern immer mal wieder dabei, wie sie die gute 20-Euro DVD-Box, die ist auch so schön stylisch. Ich hatte dir ja so ein Foto geschickt, wo die fünf DVDs drin sind und auch so ein bisschen Making-of und so. Gibt auch noch so ein Interview von Fernando für den letzten Film, wo er auch gesagt hat, dass sie noch einiges zu drehen haben und dann ist er halt krank geworden und so und dann ist halt nicht mehr, aber das, was man von dem Film weiß, ist, der war auch nicht besonders, der wäre auch, glaube ich, da war das Ding auch schon ein bisschen durch. Weißt du? Mhm. Also, der gehört auch nicht in die Box, sag ich mal.
Ja. Wenn es davon mal irgendwann eine Sonder- oder falls es davon schon eine Sonderbrennung gibt, eine Sonderauskopplung als DVD, würde ich mir den anschauen oder was immer sie davon übrig gelassen haben oder sollten sie irgendwann mal, ich habe da auch gelesen, dass es unterschiedliche Aussagen gibt, wie unkomplett der ist, wie unvollständig. Die einen sagen, da fehlt wirklich viel, die anderen sagen, den hätte man jetzt vollenden können, da hätte nicht mehr viel gefehlt. So mit den gedrehten Szenen war es so wenig, dass man einen etwas kürzeren Don Camillo-Film mit hätte draus machen können. Sollte es das irgendwann mal zu sehen geben, würde ich mir den natürlich sofort anschauen.
Ja,
aber
nur diese Version, ja.
Ja, natürlich, aber es muss nicht sein, dass der zu den, also mir fehlt nichts, weil dieses Ende, wenn Don Camillo und
Peppone im Priestergewand,
also allein Peppone mit abgerasiertem Schnäuzer sieht so herrlich, sieht wirklich aus wie so ein fetter Priester. Der auch noch dazu nicht ein einfacher Pfarrer ist, sondern ein Monsignore irgendwas. Mhm. Kennst du noch die Lausbubengeschichten von Ludwig Thoma? Die Filme mit der Kindlein, der Pfarrer.
Ja, stimmt.
Die gleiche Visage wie Gino Cervi als Pfarrer. Der Kindlein.
Und es passt auch so schön, dass er ihn erpresst, dass er ihn mitnimmt. Ich habe noch Fotos von ihnen, von dem Auftritt in Russland. Da sind Fotos, da sagt er doch auch, da wurden Fotos gemacht. Oh ja, glauben Sie mir. Das ist übrigens auch geil, wenn sie, nur so ganz kurz noch, wenn die dann in Russland sind, ist ja Perpone ganz lange am Hadern, ob sie jetzt wirklich in dieses Paradies des Proletariats wirklich wollen und so. Ne? Und er wehrt sich ja auch eigentlich so ein bisschen, aber er muss es ja auch feiern. Und dann machen sie es ja da und dann gibt es ja da so einen Umsturz und so. Und dann sind sie ja erst, wie geil, sie dann noch kurz versuchen, in die italienische Botschaft zu kommen und erstmal ihr Essen, ihr mitgebrachtes Essen aufteilen, damit jeder irgend so ein Stück aus Italien dabei hat, ne? Ja, und die Wurst, jeder nimmt irgendwas. Damit
sie als Proviant die Wurst, den Schinken und den Käse mitnehmen. Genau,
damit sie sagen können, wir sind wirklich Italiener. Und so, das ist, wir versuchen zur Botschaft durchzukommen. Das ist wirklich, das sind so schöne Momente.
Aber allein dieser politische Umsturz, der da stattfindet und ich glaube, Wer war da vorher? Da waren die Bilder von, ich glaube, es war Chruschtschow, der da hing, Nikita Chruschtschow. Und am nächsten Tag war dann sein Nachfolger. Und wo ist denn das Bild von Väterchen Chruschtschow? Ich will nicht wissen, wer der andere ist. Schau doch mal, wie der guckt. Ich will gar nicht wissen, wie der guckt, aber der guckt, der hat keine Seele. Und das sind ja alles seine, das sind ja außer Don Camillo. Also der Einzige, der nicht weiß, dass Don Camillo ein Pfarrer ist, ist der junge Fotograf aus Rom.
Genau.
Und alle anderen sind der Gemeinderat aus dem Dorf. Das sind also Pepones Kumpane, die genau wissen das. dass Genosse Tarozzi oder Donizetti, wie er abwechselnd genannt wird, eigentlich in Wirklichkeit Don Camillo ist und ein Pfarrer und einen kleinen Mini-Altar unter seiner Pelzmütze hat. Allein, dass die alle mit Pelzmützen dahin gehen im Hochsommer an den Don mit Pelzmützen, weil man ja nach Russland fährt.
Es ist ja, es so herrlich. Es sind übelste Klischees, aber es ist halt wirklich, es ist so herrlich mit, wir kämpfen uns, jeder kämpft sich jetzt bis zur Botschaft durch. Du nimmst die Brat, du nimmst die Salami. Ne? Und so, damit jeder irgendwie so als Ausweis. Ne? Jeder, es ist auch so ein Stück
alle Wurst. Und dann werden sie zur Feier abgeholt und bringen dann ihre ganzen Geschenke, legen die wieder hin, nur dass sie den Käse und die Salami und den Schinken schon zerstückelt haben. Und ordne das da mal an. Das ist herrlich.
Also man kann sagen, es lohnt sich heute noch, diese Filme zu gucken, weil die immer noch echt einen guten Witz haben. Man muss sich aber wirklich die Zeit, in der die entstanden sind und in der sie spielen, vergegenwärtigen. Mhm. Das ist sehr wichtig, finde ich. Tatsächlich.
Auf jeden Fall, ja. Das ist also sowohl für die Ersten, die in der Nachkriegszeit spielen, als auch für die Späteren, die in der Zeit spielen, die bei uns dann das Wirtschaftswunder war. Auch das ist so eine ganz eigene Zeit in Italien gewesen. Ob wir die jetzt wirklich gut kennen oder nicht, aber das ist eine Zeit, man spürt das, wenn man das sieht, man spürt, was da zwischen den Personen geht, die Dynamiken, die da stattfinden, dann kann man es auch verstehen, was diese Filme ausmacht, was sie aussagen. Dann kann man die Motivation der Figuren, wie sie miteinander umgehen auch, sehr viel besser verstehen und das kann man dann auch richtig genießen.
Ja.
Weil heute würde nichts davon mehr so funktionieren.
Definitiv. Aber es ist gut, die sind halt so ein Kind ihrer Zeit, wie alles irgendwie ein Kind seiner Zeit ist, aber das ist halt auch nun schon sehr lange her halt. Ne? Das muss man auch sagen. Und ich finde einfach das Schwarz-Weiß, weil es gibt, ich würde es gar nicht restauriert in Farbe oder so irgendwie sehen wollen, weißt du? Ich hatte mal gelesen, dass es mal so Überlegungen gab, die jetzt in Farbe zu rekonstruieren und ich glaube, das wäre echt scheiße. Weißt du, ich möchte die so, wie die sind, weißt du?
Die müssen schwarz-weiß sein.
Das ist, weil die Welt war dann noch mehr schwarz-weiß.
Die Welt war schwarz-weiß.
Die Filme waren schwarz-weiß. Bis Willy Brandt auf den Knopf gedrückt hat und es Farbfernsehen gab. Für mich war bis dahin die Welt schwarz-weiß.
Ja, allerdings.
Ja. Mhm. Na gut, Felo, ich glaube, dann haben wir es erschöpfend darüber geredet und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, mal einfach über Don Camillo mit dir ein bisschen quatschen zu können.
Don Gregorio ist bei mir ein Festschmaus, ein italienischer Festschmaus mit Parmaschinken und Salami.
Sehr schön, mir auch. Also, liebe Leute, dann macht's gut, tschüss und ciao.
Ciao, ciao belli.
Ciao.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.